So, weiter geht's im zweiten Teil Bright New Future. Und Christian, wir haben gerade so viel geredet über Obama. Ist egal, worüber wir geredet haben. Eine Frage, die ich jetzt habe: Kann man die Marke Obama schützen? Weil ich glaube, wir glauben alle, Obama wird in den nächsten Jahren...
McDonald's kann man auch schützen, oder?
Ja, wird eine krasse Marke sein. Kann man den Namen schützen?
Ja, wahrscheinlich. Ich nehme an, dass der schon angemeldet ist. Ich weiß es nicht. Wir müssen das natürlich mal angucken. Also grundsätzlich kannst du natürlich jede Art von Bezeichnung anmelden, solange die nicht beschreibend ist. Und Obama ist für nichts beschreibend. Es sei denn, ich melde es vielleicht an für... Ich weiß gar nicht, wofür man das anmelden kann. Beratungsdienstleistungen in Verbindung mit... der Kampagne für die Präsidentschaft.
Ich meine, das ist ja für die eine Person relativ beschreibend, die Barack Obama heißt.
Genau, die eine Person ist beschreibend, aber es ist nicht für Waren und Dienstleistungen beschreibend. Das heißt, man könnte sich nur noch die Frage stellen, ob er als Namensinhaber möglicherweise Widerspruch einlegen könnte gegen diese Marke. Wo man sagt, das ist irgendwie eine Ausbeutung seiner Bekanntheit oder ob es irgendwie gegen die guten Sitten verstößt, sowas anzumelden. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich melde das an für Kühlschränke, da muss man schon mal lange nachdenken, ob man dem was entgegensetzen kann.
Die andere Frage wäre, wenn jemand anders nochmal Obama oder Barack Obama heißt, ich meine, die heißen ja per Definition so, oder stimmt, was machen die denn dagegen?
Also es gibt eine Ausnahme im Markengesetz, Paragraph 23 sagt, dass ich unter meinem eigenen Namen immer agieren können muss. Das heißt, es kann mir jetzt keiner untersagen, unter meinem eigenen Namen tätig zu sein. Das ist also eine Ausnahme des Markenschutzes, da kann ich mich darauf berufen. Das ist insbesondere problematisch, wenn ich Gleichnamige habe, irgendwie Franz Mayer oder so. Ne? Dann kann man sagen, na, ich bin aber auch Franz Mayer, und dann kommt der andere, ich habe Marken Franz Mayer für Kühlschränke ein.
Ein Künstlername?
Künstlername ist auch ein Name, unter dem ich entsprechend bekannt bin. Also der Name spielt natürlich auch sozusagen eine Rolle. Ich muss aber noch nachweisen, dass ich das entsprechend verwende.
Also ist das eigentlich die einfachste Form?
Hast du einen Künstlernamen?
Nee.
Das wäre lustig.
Nee.
Also man kann so sagen, es gibt Namensrechte und dann gibt es eben Markenrechte. Aber diese markenrechtliche Ausnahme, vielleicht noch so mal, um es klarzustellen, die trifft nicht den Künstlernamen, aber das Namensrecht, das erfasst den Künstlernamen. Da kann ich möglicherweise überlegen, jetzt ein bisschen kompliziert, ob ich aus diesem Namensrecht Widerspruch gegen diese Marke...
Aber wenn jemand jetzt sagt, boah, Frank Eilers schütze ich jetzt als Marke, dann darf ich als Künstler Frank Eilers weiterhin auftreten. Genau. Da kann mir niemand was... Ich kann es aber auch nicht verbieten, wenn jemand eine Marke einträgt.
So ist es.
Okay.
Damit
kann ich leben.
Es sei denn, aus deinem eigenen Namensrecht, das ist jetzt kein Markenrecht,
sondern
aus deinem eigenen Namensrecht, wenn jetzt einer Frank Eilers, als Comedian Frank Eilers auftritt, dann, und nicht Frank Eilers heißt, dann kannst du das dem aus deinem eigenen Namen verbieten, wenn der behauptet, er sei Frank Eilers. Ne, das geht schon, aber das ist dann jetzt jenseits des Markenrechts, sondern so ein Sonderfall, weil der persönliche eigene Name so ist. Das ist ja in allerwenigsten Fällen der Fall. Wenn ich jetzt eine Marke habe, dann...
Stimmt, ich könnte jetzt auch als Mario Barth touren.
Genau, das
würde eben so ein kleines Theater mit 80 Mann füllen.
Wäre wahrscheinlich relativ schnell zu Ende, diese Idee.
Genau.
Okay, ja, das ist gut zu wissen. Wenn jetzt theoretisch zwei Frank Eilers haben, der eine hat seinen Namen geschützt und der andere heißt aber mit zweiten Namen noch Peter, Frank Peter Eilers. Kann man denn sagen, du musst jetzt dich Peter Eilers nennen?
Oder Frank Peter?
Also, da muss man nochmal nachdenken. Da muss man
jetzt haben wir ihn.
Ja, ist geworden.
Das ist so schon erstaunlich. Ne? Also, bam, 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 alle Antworten einfach so aus der Pistole geschossen. Der natürliche Name ist sicherlich dann auch Frank Eilers. Es sei denn, du hast irgendwie Frank minus Peter oder so.
Ja, genau.
Ne? Das wäre nochmal eine Sonderkonstellation. Da würde ich sagen, ja, dann kann ich das sagen, auch entsprechend... untersagen. Es gibt auch entsprechende Grundsätze für das sogenannte Recht der Gleichnamigen. Wenn also Gleichnamige unterwegs sind, dann ist es manchmal so, dass nach treuem Glauben der später kommt, irgendeinen Zusatz nennen muss, wenn es zumindest ihn nicht äußerst beeinträchtigt. Also dann eben auch kann man dem zumuten, auch Frank Peter sagen
zu. Oder Frank P. Punkt.
Oder Frank P. Punkt, also um eine entsprechende Unterscheidung zu finden.
Okay. Ja. Also ist er gnädig.
Also im ersten Teil hatten wir das Thema 3D-Material und ähnliches. Also wie ist denn das so mit Street View, mit Häusern, die ich mir im Internet anschaue, oder irgendwelche Straßen? Kann ich da was machen? Wie sieht das da aus?
Also ich kann auch entsprechende Ansichten von Gebäuden als Marke eintragen lassen und müsste die dann aber auch entsprechend dann benutzen. Ich überlege mir gerade, ob wir das irgendwo haben, wo ein Gebäude sagen als Bildmarke oder Wortbildmarke verwendet wird, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Stimmt, Chrysler ich Building
so oder sagen die Elbphilharmonie oder so könnte ich sagen entsprechend eintragen und sagen, das ist ein entsprechende Marke für meine Waren und Dienstleistungen. Gibt es einige Themen bei, wenn ich sozusagen Dinge nehme, die urheberrechtlich geschützt sind. Das wäre zum Beispiel bei der Elbphilharmonie der Fall, weil das so außergewöhnlich ist. Dann kann mir der Urheberrechtsinhaber das untersagen, diese Marke einzutragen. Das ist sozusagen ein Punkt. Dann habe ich also nicht mehr die breite Möglichkeit, alles sozusagen als Marke einzutragen, sondern es werden mir andere Rechte entgegengehalten. Was anderes ist, wenn ich Fotos mache und diese Fotos von der Straße aus aufnehme, wie jetzt zum Beispiel Google Street View, dann kann ich diese Fotografien, solange ich sie selbst gemacht habe, verwenden und der Nutzer, Bauherr oder Inhaber der Nutzungsrechte an dem Gebäude kann sich nicht dagegen wehren. Das trifft auch nur natürlich solche Gebäude, die überhaupt urheberrechtlich schutzfähig sind. Also normales Bürogebäude ist gar nicht urheberrechtlich schutzfähig, weil das nicht ausreichend Schöpfungskraft hat. Aber jetzt die Elbphilharmonie oder das Museum in Bilbao, solche Dinge werden sicherlich Urheberschutz haben. Und die kann ich eben fotografieren von der Straße aus. Da kann mir keiner was untersagen, weil im Urheberrechtsgesetz so eine Panoramafreiheit geregelt ist. Das heißt, ich habe sozusagen das Recht, von der Straße auf alles aufzunehmen, was ich möchte.
Aber wenn ich...
Deswegen auch Google. Noch ein Satz dazu. Deswegen hätte sozusagen Google nicht die Sachen pixeln müssen. Das wäre also nach deutschem Recht nicht erforderlich gewesen.
Kulanz.
Reine Kulanz von Google, weil hier die Deutschen sozusagen so alle auf die Barrikaden gegangen sind.
Bevor wir da gleich drauf eingehen, nochmal ganz kurz. Wenn ich jetzt natürlich vor der Elbphilharmonie stehe und sage, ich will das Panorama mit der Elbphilharmonie jetzt als Marke schützen, ja? Aber die Elbphilharmonie darauf prominent dargestellt ist, gibt es da Probleme?
Ja, das wäre diese urheberrechtliche Situation. Da könnten also diejenigen, die die Rechte haben an der Elbphilharmonie selber, also an dem Bauwerk, Urheberrechtsschutz an dem Bauwerk, könnten dann dagegen vorgehen und können die das untersagen aus Urheberrecht.
Aber wenn es ein Panorama ist und die nicht prominent dargestellt ist, dann ist es kein Problem.
Naja, Panorama ist immer die Frage, wie stark ist das dann da drauf? Also solange ich es noch da drauf sehe, ist es eine Urheberrechtsverletzung, weil ich es vervielfältigt habe.
Oh, krass. Okay, aber wenn ich praktisch das Hafenpanorama von Hamburg fotografiere und das ist die Elbphilharmonie, muss ich die rausretuschieren?
Ja, das wäre jetzt in der Tat die Frage, ob derjenige dann dagegen vorgeht. Aber zunächst mal ist es eine Vervielfältigung dieser Elbphilharmonie.
Also, und da, wo kein Richter, da kein
Kläger. Ja, aber jetzt, wir gehen mal davon aus, dass die urheberrechtlich schutzfähig ist. Und dann habe ich sozusagen erstmal alle Möglichkeiten. Ja. Anderes eben wieder, wenn ich sozusagen dieses Bild benutze, als nicht sagen entsprechend als Marke, sondern wenn ich sozusagen benutze, um jetzt auf meiner Internetseite zu dokumentieren, dass ich aus Hamburg komme, ja, und mache sozusagen selber ein Foto von der ganzen, von dem ganzen Panorama, dann darf ich das auf meiner Internetseite nutzen.
Okay, aber nochmal vielleicht einen Schritt runter. Wenn ich jetzt das Haus meines Nachbarn besonders hübsch finde und das praktisch als Marke dann eintragen möchte, ich mache ein Foto davon von der Straße aus, das ist wahrscheinlich nicht urheberrechtlich geschützt, geht das?
Ja, das ist ja sowieso unproblematisch. Ich kann alles Mögliche als Marke anmelden, solange es...
Auch wenn er das bei Google verpixelt hat?
Naja, es gibt kein Recht darauf, dass ich andere stoppe, mein Haus aufzunehmen. Also ich darf natürlich dann keine Menschen drauf sein, ne, dass ich also keine Persönlichkeit...
Ich kann ja die Gesichter rausretuschieren.
Es dürfen keine Namen in irgendeiner Weise da offenkundig sein. Das wären dann datenschutzrechtliche Probleme. Aber zunächst mal kann ich hier irgendein Gebäude aufnehmen und als Marke anmelden.
Rein hypothetisch. Ich habe herausgefunden, mein Nachbar hat bei Google Street View sein Haus verpixelt, aber ich finde den irgendwie nicht so nett und will ihn ein bisschen ärgern und mache ein Bild mit seinem Haus und melde das als Marke an und mache das riesengroß.
Aber ist wahrscheinlich egal für den auch, weil er ja gar nicht, weil du gar nicht mehr zuordnen kannst, welches Haus das ist, beziehungsweise wo der wohnt. Die Besonderheit von Google Street View ist ja, dass ich die Adresse eingebe und ich dann weiß, wer sich dahinter verbirgt oder was das für ein Haus ist. Wenn das im Markenregister ist, sieht man halt eine Ansicht von einem Haus. Das kann ja von überall her sein.
Ja. Hat der Denkmalschutz auch was mit Marke zu tun?
Nee.
Nee? Das wäre ja praktisch das Haus irgendwie auch irgendwie in irgendeiner Form schützt, so wie es denn da. Ja, klar, wie es
nee, das wäre also nur die bauliche Gestaltung, was ich irgendwie umbauen darf, dass ich da jetzt an denkmalgeschütztes Gebäude kann, Neonröhren dran baue und so weiter. Das war so eine Frage, die eigentlich das geistige Eigentum nicht in irgendeiner Weise betrifft.
Aber das heißt ja, Fotografen oder auch Fernsehproduzenten oder so, die sind dauernd mit einem Bein im Knast, oder?
Naja, es gibt eben weitreichende Ausnahmen, wie diese Panoramafreiheit, die ich da eben erläutert habe. Und die lassen sich natürlich ganz genau beraten.
Ja.
Wir haben ja bei uns in der Sozietät auch Bereiche, die sich mit Filmrecht beschäftigt. Und da ist es häufig so, dass wir auch bei Dokumentationen, dass wir vorher das Material zugeschickt bekommen und das dann entsprechend prüfen. Zum Beispiel hat mein Sozius Ralf Gref hat gerade geprüft, die Dokumentation über Beate Zschäpe, die von AVE im ZDF gelaufen ist. Und dann haben wir uns das vorher angeschaut. Sind da irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt? Sind da Urheberrechte verletzt? Krass. Und das wird also vorher einmal sagen, anwaltlich gescreent, bevor das entsprechend rauskommt. Ja. Und steht dann auch im Abspann, Gräfrechtsanwälte, also als ich das vorher angeguckt habe.
Bei Bedenken bitte hier melden.
Nee, es ist zum Glück nichts passiert. Aber es ist natürlich in der Tat, muss man sich jetzt sich mit wachem Auge angucken. Also es ist nicht so wie so ein Kinozuschauer, dass man sich immer wieder so nett anguckt. Da heißt es ja, ihr könnt euch irgendwie Filme an in eurer Arbeitszeit. Aber man muss ja jetzt natürlich jede Sekunde überlegen, sind da Urheberrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrecht, Persönlichkeitsrechte, Recht am eigenen Bild. Also du musst unter allen möglichen Gesichtspunkten dir sagen, jede Szene angucken. Und selbst wenn irgendwo nur mal wieder mit irgendwie kurz ein YouTube-Video eingeblendet für 2 Sekunden. Also okay, was heißt das jetzt? Wo sind die Rechte? Geht das? Ist es durch die Zitatfreiheit gedeckt?
Boah.
Ja, aber das ist ja auch ein spannender Job. Also ich.
Aber ihr seid ja bei
viel Spaß.
Du bist ja bei Gref jetzt auch relativ viel im Medienbereich und auch im Games-Bereich unterwegs. Was gibt es denn da für Entwicklungen? Gibt es da irgendwelche Anekdoten, die man erzählen kannst, was da irgendwie, was dich da so überrascht, beziehungsweise was da vielleicht mal neu um die Ecke kommt?
Also wir sind natürlich ganz gespannt, wie sich der ganze VR-Bereich entwickelt.
Oh, endlich haben wir das Thema. Wir haben lange nicht mehr gehabt.
Ja, ich war schon froh. Wir haben schon fast eine Stunde ohne VR.
Wahnsinn.
VR. Ja, unglaublich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, ob sich das tatsächlich so ausbreitet, wie vermutet. Ich glaube, dass es einen Bereich sicher geben wird, wo man damit Geld verdienen kann. Ich glaube nicht, dass es jetzt alles ablösen wird und es irgendwie ganz neuartig sein wird. Das Thema ist sowohl im Games-Bereich als auch im Filmbereich spannend. Wir haben morgen eine Veranstaltung mit der Filmförderung Hamburg, auch VR, sozusagen aus dem Film- und Kinobereich. Wahnsinnig hohe Anmeldungen, alles gesprengt. Die ganzen Filmproduzenten wollen auch alle entsprechend was erfahren und spannende Vorträge. Auch Professor Steinicke, der da sprechen wird. Und
den hatten wir ja auch schon
gehört. Genau, den haben wir auch schon gehört auf der Hamburg Games Conference. Und das ist was die Leute umtreibt und eben sowohl aus der Film- als auch der Games-Perspektive. Spannend, wie sich die Hardware entwickeln wird, wie die Kosten runtergehen werden. Und ich habe jetzt mit einem Mandanten gesprochen letzte Woche und wir haben uns diese Frage gestellt, die sich natürlich alle fragen, was ist sozusagen die Killer-Applikation für dieses VR? Und er sagte, das sei Pornografie. Er sagte, er habe VR-Porn gesehen. Und
ja, auch. Super,
das sei, also das sei,
genau, ich mach das alle jetzt hören.
Ich habe es noch nicht gesehen, aber er sagte, das sei schon etwas, bei dem man das Gefühl hat, dass es was draus werden könnte. Und das hat mich dazu gebracht, dass letztlich zwei Probleme, die VR hat, damit jedenfalls gelöst wären. Die erste Thematik ist ja, dass es irgendwie nicht social ist. Also ich kann sagen, mit meinen Freunden nicht in einem Spiel zusammenspielen oder schwer. Also das Zusammenspiel ist schwierig, weil jetzt beim Multiplayer, ich sehe den anderen ja nicht, sondern nur virtuell. Und das ist eben momentan noch nicht so leicht abbildbar.
Mit ich kann mich ja 3D abfotografieren, das geht ja. Und dein Avatar reinrennen.
Ja, aber das ist genau, aber das ist im Moment noch nicht so richtig.
So ein bisschen aufwendig, ja.
So richtig tolle Sachen habe ich da auch noch nicht gesehen. Also das ist sozusagen.
Okay, aber das dauert ein Jahr, dann ist das.
Okay, aber erstmal ist das jedenfalls, bist du sagen, nur alleine. Du hast also nur eine Singleplayer-Experience. Und das zweite ist, dass es natürlich bescheuert aussieht von außen, dass Leute diese Brille aufhaben und sich eben komisch bewegen. Und diese beiden Probleme sind letztlich in dem Bereich Pornografie gelöst, weil darauf kommt es nicht an. Richtig, ja. Also das hat für mich dafür gesprochen, dass es sich entwickeln könnte, insbesondere in Asien vielleicht auch da eine Welle geben wird. Wir werden es sehen. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die wir beobachten. Bisher ist jetzt in der Beratungspraxis das VR-Thema, läuft es sozusagen an, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche 5 Fragen zu VR bekommen. Also es ist immer noch eine Nische.
Was ich mir halt vorstellen kann, wenn du jetzt zum Beispiel eine Konfiguration machst von so einer Räumlichkeit, was machen wir? Wir stellen unterschiedliche Oberflächen dar. Ja, dass du praktisch, und das sind relativ klar definierte Oberflächen, weil die ja programmiert sind. So, das heißt, die sind replizierbar und so weiter und so fort. Meinst du, dass da sowas für ein Thema fürs Markenrecht werden kann? Also zum Beispiel Datenbank an Oberflächen, die du zum Beispiel, der Tisch ist aus verschiedenen Hölzern gemacht, das wird dann virtualisiert?
Es ist kein markenrechtliches Thema, weil es ja nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, sondern letztlich Content ist von deiner Software.
Aber wenn,
du würdest ja nicht sagen, Mensch, das ist ja hier, das kann ja nur Opus VR sein oder das kann ja nur ein bestimmtes Unternehmen sein, was dahinter steckt.
Aber wenn das unique gebaut wird, wenn das jetzt nicht eingekauft wird, wenn einer sagt, wir scannen praktisch irgendwelche richtigen Oberflächen und bauen die in die virtuelle Realität und die haben praktisch, sind immer gleich strukturiert. Kann man, das lässt sich natürlich dann replizieren auf verschiedene Engines, also letztendlich die Programme, die das Ganze ausspucken, in immer gleicher Form.
Also sehe ich kein markenrechtliches Thema, allenfalls ein designrechtliches Thema. Mhm. Dann müsste aber auch die Gestaltung neuartig sein. Du sagst aber, du übersetzt ja nur 1:1 das, was in der realen Welt sozusagen schon da ist. Also hast du da auch keine designrechtliche Situation. Du hast einen Schutz über das Urheberrecht, aber an deinem Code eben oder an der entsprechenden Gesamtdarstellung. Aber wenn jetzt jemand sozusagen dieses eine Objekt rausnimmt und das in einen anderen Kontext stellt, ohne deinen Code zu nutzen, dann kann der das erstmal machen. Also ein Holztisch kann jeder erstmal in VR bauen. Mhm. Das kann dir sozusagen keiner verbieten. Du kannst ja am höchsten sagen, Mensch, ich habe aber meine Engine so toll programmiert, dass es richtig toll aussieht wie Holz und alles so 1:1 rüberkommt, dann ist aber dann eben Schutz der Software und nicht Schutz der Darstellung.
Und welche markenrechtlichen Herausforderungen siehst du beim Thema VR, die vielleicht neu kommen könnten? Also ahnst du da vielleicht schon irgendwas?
Naja, also die Frage ist natürlich, wie kann ich entsprechende Produkte und Marken in VR-Systemen sowohl im Serious-Bereich als auch im Entertainment-Bereich einsetzen. Und da ist es so, dass ich die Möglichkeit habe, Produkte 1:1 abzubilden, solange ich sie sozusagen der Realität entlehne. Und in dem Zusammenhang dürfen auch die Marken draufkleben. Das ist sehr erstaunlich, das denken die Entwickler eigentlich gar nicht, dass man das darf. Aber es ist jedenfalls im deutschen Recht so, dass ich, dass mir entsprechend keiner untersagen kann. Es gab ein Urteil mit einem Spielzeugauto, wo der Opel Blitz auf dem Spielzeugauto drauf war. Und dann wollte Opel dagegen vorgehen. Opel hat das sowohl für Autos als auch für Spielzeugautos seinen Blitz geschützt. Und die Gerichte bis hin dann zum Europäischen Gerichtshof haben dann gesagt, nein, da denkt man nicht, dass das von Opel irgendwie lizenziert ist. Das darf man machen. Finde ich persönlich sehr fragwürdig, weil ich schon gedacht hätte, dass das ein Opel-Lizenzprodukt ist, wenn einer ein kleines Opel-Spielzeugauto ist. Aber der Europäische Gerichtshof in seiner endlichen Weisheit hat es anders gesehen. Und das ist natürlich jetzt ein Vorteil für die ganzen Entwickler, die in VR Cola-Automaten hinstellen wollen, Nike-Schuhe. Man darf nur nicht den Eindruck erwecken, als habe man eine Lizenz. Also jetzt ein Cola-Automaten auf das Cover, das wäre zum Beispiel keine gute Idee. Aber solange ich das in den Spielfluss oder in sonstigem, hast du ja letztlich auch bei deinen 3D-Ansichten, Architekturansichten, wenn ich Innenräume habe, kann ich eben da auch Markenprodukte, kann ich eine Heineken-Bierflasche auch auf den Tisch stellen. Was anderes sind nicht die Marken, sondern die sogenannten Designs. Das sind also 2D- oder 3D-Gestaltungen, die eigentümlich sind und die geschmacksmusterrechtlich geschützt sind. Da ist es anders, wenn ich da ein entsprechend geschütztes Element nehme und das in mein VR, meine VR-Software einbinde, ist das eine entsprechende geschmacksmusterrechtliche Verletzung.
Also da dieser Lindhase, was wir vom ersten Teil hätten.
Wenn der oder? Geschmacksmusterrechtlich geschützt, genau, rechtlich dann geschützt wäre, dann dürfte ich das sozusagen nicht machen. Ja? Oder es gibt zum Beispiel der ICE ist zum Beispiel geschmacksmusterrechtlich geschützt. Da gab es auch einen Ärger weil die man dann eben diesen ICE abgebildet hat und das darf ich dann entsprechend nicht.
Das heißt, die 3D-Marke. Die
Marke ICE genau. nehmen, aber das ist keine Marke, sondern das ist dann ein 3D-Design, also ein Design oder Geschmacksmuster.
Das heißt, die Anmeldungen dafür werden hochgehen, sobald VR kommt?
Also die Anmeldungen kann ich jetzt ja schon machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das überhaupt auf dem Schirm haben, dass sie sagen, Mensch, meine Sachen sind so attraktiv, die werden auch in VR genutzt.
Ist ja eigentlich auch Werbung.
Ich also glaube, so ja, es ist halt immer die Frage, in welchem Kontext das genau, ist. Ja. Will ich das oder will ich das nicht? Und wenn ich eben das Design eingetragen habe, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich es dulde. Kann
stimmt,
ich mir sagen, ja. Ich könnte das untersagen, aber mache ich nicht. Ja, sondern das ist, läuft ja für mich gut. Und wenn es irgendwann mal eine Situation gibt, wo ich das Gefühl habe, da bin ich nicht mit einverstanden, dann ziehe ich halt mein eingetragenes Design und gehe dagegen vor. Also da habe ich ja immer noch mehr Optionen.
Theoretisch könnte es ja auch, was mir jetzt gerade vorstellt, es gibt irgendwann so eine Counter-Strike-Welt 3D und da ist halt eine Area, ein Spielort ist quasi in einem ICE. Oder du läufst von draußen auf diesen ICE zu und da ist eine Geiselnahme. Also
genau,
so
das will ich vielleicht
eben das nicht. Das will ich nicht, ja. Weil die Leute haben dann Angst, dass es mit ihnen
auch... Vielleicht will ich auch nicht, dass meine Produkte in irgendeiner Weise beschädigt werden. Also jetzt ein Spiel, ja. Bei dem ich Becks-Bierflaschen mit Maschinengewehr verschießen kann, ja, stimmt, will ich vielleicht auch nicht.
Mhm. Ah, okay.
Wobei eine Becks-Bierflasche wäre jetzt nicht geschmacksmusterrechtlich schutzfähig, weil die normale Flasche ist. Ne?
Und sagen wir doch mal, wir haben irgendein Ballerspiel oder auch ein Porno in VR ja. oder in 3D. Und da steht jetzt endlich irgendwie ein Produkt, nicht prominent dargestellt, von mir im Raum. Und das Ganze wird viral, geht viral durchs Internet und 1000 Leute gucken sich das an oder downloaden sich das Spiel. Und ich als Marke sage, das finde ich jetzt aber nicht so cool, dass da jetzt die Cola steht, auch wenn sie nicht zerstört wird. Aber ich sehe sie halt, die ist im Blickfeld.
Kannst du das? Ja, kann ich mich erstmal nicht dagegen wehren, weil es sozusagen wie mit dem Spielzeugauto 1:1 eingesetzt wird. Es gibt natürlich eine Variante, möglicherweise werde ich ja von Coca-Cola sogar bezahlt, dass ich die Flasche dahin stelle.
Das ist ja Produktplacement.
Genau, dann habe ich sozusagen entsprechende Produktplatzierung und Schleichwerbung. Und wenn ich nicht darauf hinweise, dann ist das entsprechend verboten, weil ich Geld bekomme und letztlich ja vortäusche, dass das Ganze redaktionell passiert. Also diese Cola-Flasche ist da wegen des Kontextes oder weil es sich alles so gut anbietet. Aber in Wirklichkeit schließe ich dahin, weil ich Kohle bekomme.
Gut, Beispiel war ja Porno und Ballerspiel. Ich gehe mal davon aus, dass Coca-Cola da kein ganz großes Interesse hat. Aber wenn die jetzt...
Aber ich kann auch in einem normalen pornografischen Film eine Cola hinstellen. Das kann ja. mir auch keiner verbieten.
Ja. Okay.
Und, das kennt man ja, man trinkt vorher eine Cola. Gehört doch zum Kontext dazu, in wie vielen Filmen.
Also, und dann ist eben in VR auch nicht mehr oder weniger möglich als im realen,
ach, in der realen Welt. Also eigentlich nichts anderes, nur dass das Format sich ein bisschen ändert.
Und genau. Dann,
genau.
Ein paar Sachen sind anders im Bereich des Geschmacksmusters, da ist natürlich was anderes. Wenn ich sozusagen den Tisch oder dieses Designobjekt selber gekauft habe, kann derjenige keine Rechte mehr geltend machen. Wenn ich es aber virtuell reproduziere, dann habe ich entsprechend recht. Ich könnte also, wenn ich ein ICE kaufe, habe ich kein Problem. Ja? Aber wenn ich ein ICE virtuell ja repliziere, dann ist es eine andere Situation.
Was glaubst du, wird in den nächsten 20 Jahren richtig kompliziert werden oder wo du denkst,
boah, richtig das kompliziert. Oder was wird da richtig einfach
werden? Ja, oder was wird richtig einfach werden, wo du sagst, boah, das wird krass. Irgendwie, wo du sagst, aus deinem Fachgebiet.
Also in den letzten nächsten 20 Jahren ist ja schon krass, ne? Wenn wir jetzt sind 2016, vor 20 Jahren, weiß ich, 1996 habe ich meine erste E-Mail geschrieben, die allererste E-Mail.
Ja.
So, und jetzt mittlerweile geht wahrscheinlich 90% oder 95% aller Kommunikation über E-Mail. Das war ja was nicht in dem Maße abzusehen war. Also ich bin fast nicht mehr bereit, solche Vermutungen zu tätigen, weil ich mich schon so oft geirrt habe. Also ich glaube, es wird letztlich alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden.
Mhm.
Dieser Aussage von Karl Fiorina, der stimme ich zu. Und ich glaube, es werden ganz viele Dinge passieren und verschwinden, die heute noch anders ablaufen, weil die Digitalisierung noch nicht so weit ist. Und da werden ganz viele Leute ihre Jobs verlieren, es wird neue Geschäftsmodelle geben, das glaube ich wird einfach radikal.
Wird es deinen Job noch geben?
Ich hoffe, dass es mal einen Job gibt, weil die Welt natürlich auch nicht einfacher wird, sondern komplexer und weil man jemanden braucht, der da durchnavigiert. Ich glaube, dass bestimmte Dinge, die wir heute machen, dass wir die nicht mehr machen werden.
Mhm.
sondern dass dann auch möglicherweise irgendwie eine Automatisierung, eine Algorithmen da irgendwie helfen. Je komplexer das wird und auch bei komplexen Vertragsverhandlungen wird man es nicht schaffen können, sagen, ohne spezialisierte Anwälte. Das glaube ich nicht.
Ich musste gerade noch mal kurz was sacken lassen, noch einen Schritt zurück, bevor wir das Schlusswort fallen. Das Thema Augmented Reality, wo du praktisch virtuelle und reale Elemente miteinander verheiratet. Das wird ja auch immer mehr verschmelzen, dass du praktisch die virtuellen Elemente gar nicht mehr von den realen unterscheiden kannst. Siehst du da Herausforderungen?
Ich glaube, dass das sich ganz stark verbreiten wird. Ich glaube, diese ganzen virtuellen Zusatznutzen, das liegt eigentlich auf der Hand, dass das nach vorne gehen wird.
Aber ich kann praktisch eine Cola auf den Tisch virtuell stellen und merke das dann vielleicht gar nicht, dass die virtuell nur dasteht, nur wenn ich versuche, sie anzufassen.
Ja, aber wo ist das Problem?
Ja, das ist
Fernsehen ist auch virtuell. Fernsehen, da kann ich auch nicht
sagen. Die habe ich dann ja nicht gekauft auf meinen Tisch gestellt. Und, ich fülle mir den ganzen Spaß ab, habe die ja nicht gekauft, was wir eben mit dem ICE hatten, sondern die ist virtuell dargestellt, aber ich erkenne das gar nicht unbedingt.
Ja, die kann ich natürlich da nicht trinken und wenn mir die eine als reale Cola verkauft hat, dann werde ich ein Thema haben. Aber ansonsten sehe ich da eher die Chancen, weniger die Probleme.
Alles klar. Super.
Okay, cool. Das hat Spaß gemacht.
Ja, so.
Wenn du noch mal so ein, zwei Tipps hast, worauf sollte man achten?
Wobei?
Wenn man eine Marke anmelden will, also erstmal prüfen, ob es das schon mal gibt und dann
genau, gucken. Prüfen, ob es entsprechend gibt, sich überlegen, ob es schutzfähig ist und dann muss man einfach strategisch an die Sache rangehen. Man muss sich also überlegen, für welche Bereiche will ich schützen, wie will ich das entsprechend geografisch auswälzen. Das muss man einfach mit dem Experten besprechen.
Okay, und wenn man einen sucht, wir wissen wer. Genau, in den Shownotes findet ihr alles. Und danke, dass du da warst. Hat richtig viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.